Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink.
Deutschlandfunk Kultur an diesem Montag, einem sehr ereignisreichen Tag, einem Tag nach der Wahl in Hamburg. Noch einmal mit einem ganz anderen Blick auf diese Wahl wollen wir drauf gucken, und zwar mit Rainer Moritz, das ist der Chef des Literaturhauses in Hamburg. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Ist es eigentlich das Ergebnis, was Sie erwartet haben? Ich war ja in Hamburg auch bei der Wahl und ich habe so überhaupt keine Wechselstimmung gespürt.
Ja, es gab diese Wechselstimmung nicht. Man hat versucht, diese künstlich herbeizuführen. Aber hätte ich gewettet auf diesen Wahlausgang, man hätte wahrscheinlich keine hohen Quoten bekommen. Aber ich wäre in allem, glaube ich, und da bin ich nicht der Einzige, ziemlich nah am Endergebnis gelegen. Das heißt, einen richtigen Überraschungseffekt hat dieses Ergebnis nicht gebracht. Es gab diese spannungsvollen Punkte. Wer kommt rein, wer bleibt raus, wer schafft 5%, wer schafft sie nicht. Das war sozusagen der Spannungsbogen des Abends. Aber alles andere war recht erwartbar.
Schade, eigentlich hätte man gar nicht wetten können.
Nein, die Quoten wären auch sehr, sehr gering, so wie wenn man auf Bayern München gegen Paderborn einen Sieg der Bayern gewettet hätte, hätte man auch nicht viel dafür bekommen.
Nun weiß man noch nicht ganz genau, wir haben es eben schon mit unserem Korrespondenten besprochen, ob die FDP drin ist. Die AfD ist in jedem Falle drin. Das zum Ergebnis, die CDU auch abgestürzt, wundert einen nicht. Was mich dennoch verwundert bei diesem Erfolg der SPD, ist, dass zum Beispiel dieser Cum-Ex-Vorfall, also dieser, viele sagen ja, Skandal, da geht es um hohe zweistellige Millionensummen Steuergelder, die eine Privatbank angeblich nicht gezahlt hat, angeblich wusste die SPD-Führung davon Bescheid in Hamburg. Das hat irgendwie gar keine Rolle gespielt? Wundert Sie das?
Nein, das hat die SPD vielleicht ein paar Tage nervös gemacht, aber wenn man in der Stadt herumgefragt hat, mit Menschen gesprochen hat, war sehr schnell erkennbar, man hat das nicht so richtig ernst genommen und man hat es vor allem auch ein bisschen für eine inszenierte Sache gehalten. Der Termin, so kurz, ich glaube es war anderthalb Wochen, zwei Wochen vor der Wahl, der hat doch Verdacht erregt, soll da Stimmung gemacht werden, und es war ja und ist bis heute, soweit ich das beurteilen kann, keineswegs so eindeutig. Das heißt, es gab auch sofort Entschuldigungen, Erklärungen, die das in ein zumindest doppeldeutiges Licht gerückt haben. Man hatte zwei, drei Tage vor der Wahl in keiner Weise mehr den Eindruck, dass dieser Skandal oder Nicht-Skandal irgendeinen markanten Einfluss auf die Wahl hätte haben können. Und das hat es ja offensichtlich auch nicht gehabt.
Was mich auch als Nicht-Hamburgerin, das muss ich jetzt vielleicht dazu sagen, gewundert hat, Kultur und Bildung, die haben ja auch gar keine Rolle gespielt im Wahlkampf. Das muss Sie doch gerade als Chef des Literaturhauses unglaublich ärgern.
Ich habe mich daran gewöhnt. Ich lebe jetzt 21 Jahre in dieser Stadt und es wäre vermessen zu sagen, dass Kultur jemals ein großes Thema gewesen sei im Wahlkampf. Das war anders, aber das ist auch nur indirekt Kultur gewesen. Der große Streit, der große Finanzstreit, die Geldsumme der Elbphilharmonie, da ist natürlich plötzlich auch über Kultur in Anführungszeichen gestritten worden, debattiert worden. Aber da ging es weniger um die Güte der Kunst, die dort aufgeführt werden sollte, sondern da ging es ums Geld. Ist das machbar geworden? Warum hat das unter Ole von Beust so lange gedauert? Warum ist das damals so gründlich schiefgegangen? Seitdem, ich kann mich wirklich an keinen Vorgang erinnern, wo Kunst, Kultur, Literatur eine entscheidende Rolle im Wahlkampf gespielt hat. Hamburg ist in dem Sinne eine Kaufmannsstadt, eine Wirtschaftsstadt, aber noch nie eine Stadt gewesen, in der Kultur jetzt womöglich noch wahlentscheidend sein könnte.
Ist schon interessant, nicht, dass man über die Elfi, also die Elbphilharmonie, spricht hauptsächlich als ein finanzielles Problem. Sie haben es gerade gesagt, das liegt natürlich an der Natur der Kaufmannsstadt. Aber trotzdem, was ja deutlich ist, es gibt ja diesen Unterschied, nicht? Auf der einen Seite die Elfi, die Hochkultur, da wo jeder Tourist, natürlich bin ich auch dahin gegangen, ist ja völlig klar. Und dann geht man nach St. Pauli, da hat man dann viel Off-Kultur. Sind das so zwei Sachen, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben und deshalb auch keine Rolle spielen im Wahlkampf?
Sie haben wenig miteinander zu tun. Hamburg hat sich ja immer schon als Musikstadt, vor allem als Musicalstadt versucht zu etablieren. Das ist auch eine Sache des Tourismus. Das hat mit Kultur im engeren Sinne auch wenig zu tun. Nein, ich glaube, was den kulturellen Sektor angeht, hat Hamburg auch in den letzten Jahren schlichtweg Glück gehabt. Man hatte Kultursenatoren, das war zuerst Barbara Kisseler, die dann früh verstorben ist, und ihr Nachfolger Carsten Broster, haben sozusagen dieses weite Spektrum der Kultur durchaus im Griff und im Blick. Natürlich gibt es immer Lücken, gibt es Finanzierungssorgen überall, gerade in den kleineren kulturellen Bereichen, die nicht so im Blickpunkt stehen. Aber selten ist, glaube ich, eine Stadt hier so zielsicher geführt worden. Wir haben einen Senator, der die Sprache der Kultur spricht. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Man hat nicht das Gefühl, er hat sich alles angelernt. Das galt für Frau Kisseler, seine Vorgängerin, auch schon. Nein, dieses Feld war befriedet. Es gab auch personell keine großen Lücken. Die Hamburger Kunsthalle, das war die letzte offene Wunde sozusagen, ist neu besetzt. besetzt worden mit Alexander Klar. Und da warten jetzt alle drauf, dass da endlich was geschieht, weil die dümpelte doch in den letzten Jahren vor sich hin, hat auch wenig Publikum angezogen. Nein, das Kulturfeld ist von einzelnen Lücken, wie gesagt, und Finanzierungssorgen abgesehen, im Moment merkwürdig befriedet. Und auch deswegen hat
warum
es keine...
Warum merkwürdig befriedet? Das klingt
ja,
so komisch.
Ist halt so, man erwartet ja von der Kultur immer, dass es zündet, dass es Krach gibt, Krawall gibt. Das gehört ja zur Kultur dazu, dass sie auch gegen das gesellschaftliche Establishment nicht wütet, aber doch sich richtet. Was im Blickpunkt gestanden hat, das ist in der Tat seit vielen Monaten, seit Jahren schon so, ist Leseförderung, ist Bildungsfragen. Das hat auch in Hamburg eine wichtige Rolle gespielt. Kurz vor der Wahl hat man mit Kirsten Beue, der Schriftstellerin, eine Jugendbuchautorin zur Ehrenbürgerin der Stadt gemacht. Auch das ein wichtiger symbolischer Akt. Dieses Feld war sicherlich auch nicht wahlentscheidend, aber das hat eine deutlich größere Rolle gespielt als alle Fragen von Literatur oder Kunst.
Das ist schon erstaunlich. Der Chef des Literaturhauses, ganz hanseatisch in Hamburg, zufrieden damit. Jetzt wagen wir doch nochmal einen Ausblick. Es ist keine Kaffeesatzleserei, wenn man davon ausgeht, dass Katharina Fegebank, die Grüne, und Peter Tschentscher, der SPD-Spitzenkandidat, wieder ein Duo bilden werden für die Spitze. Ist das auch Ihr kulturpolitisches Traumduo?
Also von Träumen würde ich jetzt nicht sprechen. Ich träume von anderen Dingen. Das wäre, glaube ich, hat
das ist nochmal ein anderes Interview.
Das wollte ich gerade sagen. Das hat in der Politik nichts zu suchen. Nein.
Ach, warum nicht?
Geträumt, das habe ich davon nicht. Aber es ist natürlich ganz selbstverständlich. Gestern Abend, man hat das ja gehört, gab es noch rhetorische Floskeln, die so taten, als gäbe es auch, was ja rechnerisch in der Tat stimmt, andere Möglichkeiten, eine Koalition zu bilden. Niemand in Hamburg glaubt wirklich daran, dass es womöglich eine SPD-CDU-Regierung, da zittert man ja förmlich schon, wenn man das ausspricht, geben könnte. Dafür ist die CDU, es klang ja vorhin schon an, viel zu schwach in Hamburg. Nein, es wird natürlich wieder zu dieser Koalition kommen. Sie ist jetzt anders verschoben. Die Grünen haben 11-12% dazugewonnen. Das wird sich verändern, auch bei den Senatorenbesetzungen. Aber ganz selbstverständlich, es wird so weitergehen. Und diejenigen aus dem Kulturbetrieb, die ich kenne, werden darüber nicht traurig sein.
Noch ganz kurz zum Peter Tschentscher. Muss der Mann ein bisschen leid tun? Wird er jetzt der neue Held in der SPD? Eigentlich muss man ihn fast verteidigen,
das
oder?
Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Es ist ja ganz witzig gewesen, wie gestern versucht hat, die SPD die Führung in Berlin damit umzugehen, die nun mit diesem Erfolg rein gar nichts zu tun hat. Das muss man ganz deutlich sagen. Peter Tschentscher hat sich innerhalb kurzer Zeit entwickelt. Er galt ja am Anfang als noch spröder als Olaf Scholz. Das muss man auch erst mal hinbekommen. Und plötzlich hat er es zum leuchtenden Stern gemacht. Gerade mit dieser in Hamburg natürlich so wahnsinnig beliebten, ruhigen, sachlichen, pragmatischen, durchaus auch wirtschaftsfreundlichen Art. Nein, da ist einem Mann etwas gelungen innerhalb kurzer Zeit, nicht zu einer Lichtgestalt zu werden, aber doch Zeichen zu setzen, dass man mit einer bestimmten Art von Politik, einem bestimmten Auftreten, das Seriosität ausstrahlt, durchaus auch noch Punkte für die SPD gewinnen kann.
Vielen Dank, Rainer Moritz, Chef des Literaturhauses in Hamburg, für diese Einschätzung.